Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute nicht alleine, sondern wir sind zu zweit. Heute auch einer der wenigen Interviews, die oder Gespräche, sage ich ja immer gerne dazu, die ich nicht online mache, sondern wir in Präsenz da sind. Wir haben uns live getroffen. Aber erstmal, hi, wie geht's dir? Und wie war deine Anreise heute?
Danke, mir geht's gut. Danke, dass ich hier sein darf. Meine Anreise war sehr gut.
Ja.
Ich bin besser durchgekommen über die geplanten 2 Stunden Fahrt als gedacht wegen Berufsverkehr. Also alles super.
Sehr gut. Wen haben wir oder wen dürfen meine Zuhörer sich anhören? Kannst du ein bisschen was über dich sagen, was du so machst, wo du so bist und dann auch anschließend machen wir gleich nochmal KWB überhaupt, ne? Was überhaupt KWB ist.
Passt. Alles gut. Mein Name ist Govinda Hensler. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin gelernter Heizungsbauer, also auch aus der Baubranche direkt raus.
Ja.
Bin seit 15 Jahren bei der KWB. Stellen wir dann genauer gleich vor.
Genau.
Nein, aber habe dort angefangen im Service als Werkskundendienstmonteur. Kenne die Produkte also eigentlich recht gut. War dann 8 Jahre im Vertrieb und darf seit 5 Jahren die regionale Vertriebsleitung für fast die Hälfte von Deutschland machen. Habe 8 Außendienste zu betreuen. Macht die Webinare bei uns, also Online-Webinare für Förderungen, für neue Produkte, für alles Mögliche. Darf die Verbandsarbeit machen für den Pelletverband, also als Abgesandter der KWB.
Ja. Okay, sehr cool.
Bisschen Politik mitmachen.
Ja.
Ja, und darf heute hier sein.
Darfst auch hier mit mir sprechen.
Genau.
Sehr schön. KWB, was können wir uns auf... Also erstmal nehme ich wahr, dass du ganz vielfältig unterwegs bist. Du kennst sozusagen dann von der Pike auf bis alles. Also du kennst wahrscheinlich jede Schraube, die verbaut ist bei den Modellen. Was können wir uns unter KWB vorstellen?
Jetzt fangen wir an.
Ja, jetzt richtig los.
Genau, jetzt so. Ja, KWB steht für Kraft und Wärme aus Biomasse, die 3 Buchstaben. Kraft war schon immer die Strombasis, Wärme von Biomasse natürlich der Wärmepart. Wir haben uns über 20 Jahre fast nur auf die Wärme fokussiert, also von der Hackgutheizung die vollautomatische Heizung für den Landwirt zu erstellen, dass der nicht mehr täglich an die Heizung muss, mit vollautomatisierter Reinigung. Sind wir mittlerweile so weit, dass wir eine Pelletheizung entwickelt oder auch eine Hackgutheizung entwickelt haben, aber vor allem Pellets im Ein- bis Zweifamilienbereich, wo der Kunde ein Jahr lang nicht dran muss. Also einmal im Jahr Asche entleeren, einmal im Jahr Pellets befüllen und fertig, vollautomatisiertes System. Das ist unser Hauptsteckenpferd.
Und jetzt seid ihr aber auch viel vielfältiger aufgestellt.
Genau, wir bauen Anlagen von dem Einfamilienbereich, Pellets, Hackgut bis 120 kW, beziehungsweise im größeren Bereich dann sogar bis 500 kW Leistung, also für große Wärmenetze. Pellets ebenfalls, diese Baureihen, dann Scheitholzkessel. Und seit jetzt über einem Jahr sind wir auch in den Bereich Wärmepumpe eingestiegen und bauen eine eigene Wärmepumpe oder sind mit einer eigenen Wärmepumpe am Markt.
Das ist, finde ich, total spannend, weil man dann auf einmal irgendwie einen neuen Markt erschließt. Ja, also mit der Wärmepumpe. Ihr seid ja sozusagen ursprünglich seid ihr im Holz daheim. Ja,
Ihr
euch wohlfühlt und habt jetzt nochmal die Wärmepumpe dazu. Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich aus von der Perspektive, die ich ganz spannend finde, sowohl eben das eine als auch das andere auf dem Schirm. Ihr habt da natürlich dann eine differenziertere Sichtweise da drauf vielleicht und könnt es halt entsprechend dann, würde ich jetzt mal davon ausgehen, empfehlen, wie es halt eben passend ist.
Genau. Ist uns auch im letzten Jahr eigentlich in den Beratungsgesprächen erst aufgefallen, haben wir gelernt, was denn unser Vorteil ist. Unser Vorteil zu den klassischen Herstellern aus dem fossilen Kesselbereich, also Gas und Öl, die da eine Wärmepumpe bekommen, die vergleichen für den Kunden auch immer nur das neue erneuerbare Energiesystem, Wärmepumpe, mit dem fossilen Energieträger. Ja.
das ist uns eigentlich egal, weil wir ersetzen in der Gebäudesanierung immer einen fossilen Energieträger und bauen so oder so eine Biomasseheizung ein, die erneuerbar ist.
Ja.
Und kommen jetzt in den Vergleich für den Kunden, was passt denn besser? Ist eine Pelletheizung das Bessere für dich oder ist eben eine Wärmepumpe das Bessere für dich? Und da sind wir eben in dem Vergleichsbild, wo stecken die Einzelvorteile? Muss ich Abstriche machen, wenn ich dieses System oder dieses System hier habe? Da können wir den Kunden ziemlich genau aufklären. Weil mir oder uns als KWB, ob wir jetzt eine Wärmepumpe oder eine Biomasseheizung verkaufen, ist dann auch egal. Wir wollen das beste erneuerbare Energiesystem für den Kunden haben.
Und das genau dieser Punkt, den finde ich so toll, weil ihr eben beides anbietet und beides, was sozusagen aktuell auf dem Markt auch gefragt ist. Ja, also ich spreche jetzt davon, dass wenn man jetzt natürlich eine Wärmepumpe vergleicht mit einer Ölheizung oder mit einer Gasheizung, also ich vergleiche eine Wärmepumpe mit einer anderen Technik, die am Aussterben ist, beziehungsweise schon ausgestorben ist, mehr oder weniger. Ja, also neu gebaut wird es nicht.
Nee.
Größtenteils, oder ja, man kann schon sagen, nein, wird nicht. Und das ist eigentlich ein ausgestorbenes System und damit wird halt verglichen. Und in eurem Fall ist es natürlich ein ganz anderes, spannendes Feld. Ihr seid auf dem Stand, dass ihr sowohl halt eben die ihr bietet die beiden Alternativen an, die es jetzt so gibt, die Pelletheizung oder halt eben auch die Wärmepumpe und können da natürlich entsprechend auch schauen oder auch beides einbauen.
Oder auch beides einbauen.
Auch so, möglich. So wie es jetzt bei mir beispielsweise der Fall ist. Ich habe ja eine Heizung für euch. Ja, ich habe in der KWB Pelletheizung. Und ich habe eine Wärmepumpe. Die ist jetzt nicht von KWB, aber ich habe eine Wärmepumpe. Das heißt, ich habe einmal auf der einen Seite habe ich eine Wärmepumpe, auf der anderen Seite habe ich eine Pelletheizung. Kommt daher, das hat mir mein Voreigentümer hat mir das erklärt. Der hat halt eben vorher so eine Elektroheizung gehabt in dem Haus. Mhm. Und wir haben unten noch eine Einliegerwohnung im Keller. Und dann hat er die alte Heizung weg, hat die Wärmepumpe eingebaut und hat gemerkt, dass in der Einliegerwohnung, da wird es halt nicht warm genug. Da hat er sich halt immer beschwert und so weiter, hat dann Heizkörper ausgetauscht und hat dann hier probiert, was zu machen. Und da war halt einfach das Problem, dass der Vorlauf nicht hoch genug war mit der Wärmepumpe.
Die typischen Problematiken, auf die man achten muss, dass das Heizsystem, was man im Haus verbaut hat, eben zu dem Erzeuger passen.
Genau,
Zum Kessel oder beziehungsweise zur Wärmepumpe.
Und in unserem Fall war das jetzt hier so, dass es halt zu dem Haus passt, aber halt diese eine Einliegerwohnung mit diesen paar Quadratmeter, da passt halt nicht und die ist halt fremdvermietet und dann musst du halt eben gucken, wie du das hinbekommst. Und dann hat er halt damals, das war jetzt auch schon 2015, 16 irgendwie sowas um den Dreh, dann hat er eben zusätzlich dann eine Pelletheizung eingebaut von KWB eben. Und genau, und dann war so sein Credo, ich schalte die Wärmepumpe an, sobald man heizen muss. Und sobald ich dann bei 0 Grad bin, dann 0 Grad oder 1, 2 Grad oder drunter, dann switche ich um auf die Pellets, weil die dann einfach effizienter sind. Und so hat man dann einfach eine Kombination. Ja, wahrscheinlich wird es in einem Neubau oder in einem Sanierungsfall, wenn ein Heizungssystem reinkommt, höchst selten vorkommen, dass man beides gleichzeitig einbaut. Aber bei mir ist es jetzt einfach so historisch gewachsen, sage ich jetzt mal. Und dann nutzt man da halt auch eben die beiden Vorteile davon.
Genau, das ist auch genau richtig. Wir haben solche Fälle.
Echt?
Ich habe gerade wieder so einen Fall auf dem Tisch, wo genau die Idee da ist, ich brauche die Wärmepumpe für die, wie du richtig sagst, also Bivalenzpunkt ist der Punkt, wo die Wärmepumpe nicht mehr die volle Leistung abbilden kann und ab dem Zeitpunkt eine Hilfe braucht. Das kommt standardmäßig bei allen Herstellern eigentlich über einen Heizstab.
Ja.
Und da kann man dann sich eben entscheiden, man macht den Bivalenzpunkt ein bisschen früher, damit man das mit einem hohen COP, mit einer hohen Leistungszahl sehr, sehr effizient Wärme bereitstellt in den Sommermonaten, weil die Wärmepumpe zieht ja die kalte Außenluft und macht daraus warmes Wasser. Aber die braucht eben eine Erzeuger, also eine Einsatzenergie und das ist der Strom.
Ja.
Und diese Jahresarbeitszahl, von der man immer spricht, der COP, der sollte halt schon bei unserem Strompreis bei 3 mindestens liegen. Mhm. Sonst wird es unwirtschaftlich, dann sind wir nämlich teurer als ein fossiler Energieträger.
Ja.
Sind zwar erneuerbar, aber rein wirtschaftlich gesehen teurer. Genau. Und eine Biomasseheizung ist diese Temperatur, die Außentemperatur, völlig egal.
Mhm.
Ja. Die kann einfach, ob die jetzt eine Ansaugluft von, also die braucht auch Verbrennungsluft, aber ob diese Temperatur, die da angesaugt wird bei plus 5 Grad, plus 15 Grad oder minus 10 oder minus 20 Grad ist, das ist der Pelletheizung egal. Die wird sogar noch effizienter, weil der Sauerstoffgehalt steigt, umso kälter.
Ach guck, sogar. Aber jetzt würde mich das echt interessieren, das ist dann das Beispiel, was du gerade gesagt hast, das ist dann eine Sanierung oder Neubau oder wie auch immer, also weil man sich dafür bewusst entschieden hat, zwei Systeme sozusagen einzubauen, echt?
Passiert im Neubau eher öfter als in der Sanierung.
Okay.
Im Neubau kann man das System, ja, kann man die Wärmepumpe als Standardheizsystem nehmen und die Biomasse eben zuheizen lassen. Ja. Da geht es meistens um Platzverhältnisse im Neubau. Sind die überhaupt da? Können die bereitgestellt werden? Weil der Neubau immer so groß gebaut wird, wie nur möglich, um die maximale Wohnfläche zu erreichen. Also ja. Gerade nicht im Einfamilienhaus, sondern im Mehrfamilienhaus findet das statt. Im Einfamilienhaus ist Neubau-Wärmepumpe gesetzt.
Ja.
Da sind wir uns einig. Mit einer PV-Anlage bitte, damit es effizient wird. Aber da ist eine Wärmepumpe gesetzt.
Das heißt, es war ein Mehrfamilienhaus mit ein paar Einheiten. Aber trotzdem, es ist ja dann, dadurch hast du ja die haben sich ja sicherlich nicht dafür entschieden, weil die Lust haben, Geld auszugeben, sondern weil sich es auch irgendwo, die haben sich es ja auch gerechnet und das hat sich dann auch wohl gerechnet, weil du hast ja eigentlich, wenn ich mir das so überlege, ja, du hast ja eigentlich die Effekte, dass du die Wärmepumpe gar nicht mehr so hoch auslegen musst.
Ja, ganz kleiner wählen.
Weil die natürlich nur, also nicht so, also die Wärmepumpe wird ja dann nicht auf den kältesten Tag ausgelegt, sondern halt auf die Frühjahr- und Spätjahr-Tage sozusagen, ja. Da hast du noch PV-Strom, den du komplett nutzen kannst. Da hast du die ganzen Vorteile, die du mitnehmen kannst aus der Wärmepumpe. Mhm. Und dann wird aber deine Pelletheizung dann dafür ausgelegt, dass das halt auch nicht über 6 Monate arbeitet, sondern halt vielleicht dann 2 oder 3 Monate halt eben nur diesen kalten Abschnitt im Einsatz ist.
Genau, man kann beide Systeme mehr oder weniger ein bisschen kleiner auswählen.
Genau.
Weil man die Gesamtleistung hat.
Ja.
Also als Beispiel, jetzt mal, wenn wir eine 30 kW Heizungsanlage bräuchten für ein 4-5-Parteien-Haus, dann brauche ich ja keine 30 kW Pelletheizung und eine 30 kW Wärmepumpe, sondern dann wähle ich eben eine 20 kW Pelletheizung und eine 10 kW Wärmepumpe.
Ja.
Dann habe ich die Gesamtleistung immer noch.
Ja.
Die 10 kW Wärmepumpe reichen mir lange aus, um warm Wasser zu machen.
Klar.
Weil im Sommer habe ich ja jahresassoziierenden COPs, die Leistungszahl, die dann übers Jahr gemittelt die Jahresarbeitszahl ergibt. Aber im Sommer habe ich mit unserer Wärmepumpe ein COP von 6 bis 8. Also das ist dann, und das selbst bei der Warmwasserbereitung bei 50 Grad.
Ja.
Also da ist sie einfach super effizient.
Ja.
Und eine Wärmepumpe ist bei warmer Außenluft einfach das Top-Heizsystem.
Ja, unschlagbar. Ja.
Gerade wenn der gleichzeitig von der PV-Anlage der Strom kommt. Der Trugschluss ist leider, dass man glaubt, dass das über 12 Monate so geht. Das ist halt leider nicht so, weil in den kalten Monaten, wo die Hauptenergie erzeugt werden muss mit so einem Heizsystem, scheint auch meistens nicht so viel Sonne wie an unserem heutigen Novembertag.
Ja. Ja, aber das ist genau der Punkt. Du hast halt da einfach mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, so auf die große Masse beziehungsweise aufs Einfamilienhaus betrachtet, lohnt sich nicht, da die zwei Systeme sozusagen zu haben. Deswegen, ich bin da schon in einer Sondersituation, dass ich eben beides habe, plus einen Kamin noch dazu und dann nochmal irgendwie so eine Bitcoin-Heizung, die ich auch nochmal habe hier. Die Strom macht. Und ich habe jetzt gerade auch den Gedanken gehabt, das war so ein bisschen, da kam mir so ein bisschen die Bitcoin-Heizung her, dass man so die Abwärme beim Mining nutzt, um damit zu heizen, beziehungsweise eigentlich elektrisch heizt und dann das Mining dazu nutzt. Und jetzt habe ich aber auch noch den Gedanken gehabt, könnte ich in dieser Kombination die warme, also die warme Abluft, die beim Pellet entsteht, nochmal irgendwie umleiten und die Wärmepumpe damit effizienter betreiben oder irgendwie sowas. Also, dass man da nochmal irgendwie versucht, da die Abwärme mitzunutzen, weil dann müsste ja beides parallel laufen. Gell? Das funktioniert ja da auch wieder.
Da funktioniert dann aber die klassische Luftheizung, die also der klassische Monoblock, der draußen steht, da müssten wir die Abgase durchleiten.
Das geht nicht. Das
also man kann eine Wärme, was man machen kann oder was auch oft schon gemacht wird, das ist das Thema, dass wir eine Brauchwasserwärmepumpe. Das ist auch eine Wahl, dass wir eine Brauchwasserwärmepumpe zur Brauchwasserbereitung in den Heizraum aufstellen, wo ja ein Pufferspeicher steht, der Kessel steht, da so oder so im Haus immer erhöhte Temperaturen sind.
Genau.
Und die dann mit einer kleinen Leistung, ungefähr 2 kW, das Warmwasser erzeugt.
Ja,
das gibt es schon oft und das, das ist Standard.
Stimmt, das macht Sinn.
Ja, das macht. Und die, wir bauen das auch so, dass in der Größe, dass das mit knapp 3 kW dann sogar direkt auf den Pufferspeicher läuft.
Ja.
Also es nennt sich bei uns Hydrosplit-Maschine. Das ist ein kleines Splitgerät, was im Haus sitzt und dort eben, also im Heizraum, die Abluft, die warme Luft aus dem Kessel nutzt. Also das haben wir auch. Bei dir jetzt nicht noch zusätzlich, glaube ich, möglich, aber vielleicht lassen wir noch was spielen.
Ich darf ja nicht anfangen, weil wenn ich jetzt noch sage, dass ich auch eine Brauchwasserwärmepumpe habe, die nochmal zusätzlich ist, habe ich aber.
Achso, okay.
Deswegen habe ich gerade gedacht, ich habe die ja voll vergessen. Stimmt, die habe ich ja auch noch. Jetzt fällt es mir auch ein. Also wer es nachher sehen.
Jetzt wird es ganz wild.
Deswegen, ich habe ein Experimenthaus, wo dann man vieles probieren kann. Und dann stimmt. Ich könnte es tatsächlich auch machen, dass ich den Zuluftschlauch in den Wärmepumpen, in den Pellet. Bereich reinlege und dort und dann dort die warme Luft absauge für mein Warmwasser. Ne?
Ja.
Naja, okay, jetzt wird es schon ganz komplex. Okay.
Ist gar nicht so komplex. Ne?
Aber du merkst, ich habe hier viele, viele Sachen, die verbaut sind. Okay, ich hab tatsächlich gerade jetzt auch diese, ne, gestern war das. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt, da ging es um eine WEG. Und dann ging es um die große Frage: Ja, was passiert jetzt mit dem Haus? Das Haus ist aus den 70ern. Wurde wenig gemacht. Fassade ist schon entsprechend. Das Dach ist schon entsprechend. Die Heizung ist schon entsprechend. Und jetzt muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und dann hat man halt in so einer Wohnungseigentümergemeinschaft dann immer wieder das Thema, dass man jetzt auch vielleicht jemand hat. Und in dem Fall ist es auch tatsächlich so, da ist halt eine Oma drin, die wohnt halt ihr Leben lang schon da drin und die hat halt eine entsprechende Rente. Und wenn man jetzt alle Maßnahmen, die man eigentlich angedacht hatte, sprich Dach dämmen, Fassade dämmen, Balkone abdichten und neues Geländer dran, Heizung tauschen. Dann kommen wir auf einmal auf eine Sonderumlage bzw. auf einen Kreditwert, der die Frau so belastet, dass die halt keine Rente mehr hat. Also das funktioniert nicht. Wir können nicht alles auf einmal umsetzen. So.
Nee.
Und jetzt habe ich ja, es ist nur das Bild vielleicht dafür, aber diese Situation hat man ja immer wieder.
Wie groß ist die WEG? Ist sie wichtig?
Das ist ja, 9 Wohnungen.
Okay,
passt. Also überschaubar. Mhm. 400 Quadratmeter Fassadenfläche, so, also, ne, so, so.
Ja.
Genau. Und jetzt habe ich ja das Thema immer wieder auch bei privaten Bauherren. Ich kaufe mir ein Bestandshaus, ich möchte sanieren. Ich möchte aber vielleicht, ich habe einen Sanierungsfahrplan, weil ich dann das Ganze natürlich jetzt vielleicht auch strecken möchte, weil mir jetzt die Belastung auf einmal einfach zu viel wäre. Mhm. Oder ich weiß, dass ich in 5 Jahren Erbe habe oder was auch immer, das ein zusätzlicher Geldstrom. Und dann möchte ich das in der Zukunft vielleicht machen. Für so einen Fall, wie würdest du das Thema Heizung angehen? Was wäre deine Empfehlung, wie du sagen würdest, okay, schau dich das an und auf was muss man achten?
Also als erstes, das Wichtigste ist mal, was haben wir für einen Verbrauch? Mhm. Das sind im Haus oder so immer die, also bei einer Sanierung immer die Grundlage, die Arbeitsgrundlage, was haben wir für einen Grundverbrauch? Meistens ist es ja Öl oder Gas, also wie viel 1000 Liter Öl, wie viel Kubikmeter Gas verbrauchen wir? Ansonsten bei Stromheizung oder sonst was, was ist die Gesamtkilowattstundenzahl, die erzeugt werden muss, um das Haus zu beheizen? Mhm. Wie wird es werden? Also wenn neue Besitzer reinkommen, hat man ganz oft eine Veränderung, vielleicht noch einen Anbau. Das Dach soll aufgestockt werden, dann ist das Dach so oder so außer Frage. Das wird gemacht.
Ja, genau.
Fassade ist immer das Thema, macht man sie Fassade, lässt man es so, wie es ist? Das hat was mit der Baugrundsubstanz zu tun.
Ja.
Ist das Mauerwerk überhaupt geschaffen für eine Fassadendämmung oder für welche Art von Fassadendämmung? Ja. Wie du richtig gesagt hast, welche Kosten kommen da auf einen zu? Und dann kann man, und dann muss man bewerten anhand der Gesamtsituation mit dem Heizsystem. Habe ich Heizkörper? Habe ich Fußbodenheizung, also ein Flächenheizungssystem? Welches ist die beste Art zu heizen und die sinnvollste Art?
Wir gehen mal von Heizkörpern aus. Ne? So ein 70er Jahre Haus, Heizkörper, ja. Alte Ölheizung drin, die jetzt natürlich in die Jahre gekommen ist, ja? Genau. Wo der Brenner vielleicht vor 15 Jahren getauscht wurde oder sowas, aber sonst eigentlich das alles noch relativ alt ist. Die Situation findet man ja relativ oft vor, ne? Wahrscheinlich.
Genau.
So, ne?
Also was der Energieberater meistens macht, er schlägt erstmal das große Ganze vor und oder zeigt ihnen das große Ganze auf mit Fassadendämmung und allem und Wärmepumpe.
Ja.
Das ist dann eben der Kostenfaktor groß, wie bei der Dame und mit den neuen Parteien WEG. Jeder ist ein Familienhaus, ist aber gleich.
Genau.
Wenn da Heizkörper drin sind, dann kann ich, ohne dass jetzt eine Dämmung gemacht wird, ohne dass die Dachdämmung gemacht wird, sofort eine Pelletheizung einbauen.
Mhm.
Gerade bei Öl kann ich das Tanklager, den alten Tanks meistens übernehmen. Wenn sie im Haus verbaut sind als Außenöltank, ist immer ein bisschen schwierig als Erdtank.
Mhm.
Das würde ich eher nicht empfehlen. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, selbst mit einer Gartenhütte haben wir schon Pellets Lager erstellt. Ja, ist kein Problem. Gibt sogar Saxilos, die man außen aufstellen kann. Da kommt eine Wetterschutzfolie drumherum. Also das ist ein richtig original vom Hersteller gebaute Wetterschutzsack.
Ja.
Der dann, man kann Pellets perfekt außen lagern. Sie dürfen nur nicht direkte Sonneneinstrahlung beziehungsweise vor allem keinen direkten Regeneinschlag haben. Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit interessieren Pellets gar nicht. Jeder, der sollte einfach mal beim Pelletlieferanten vorbeifahren. Da liegen die Pellets alle offen unter einem Schleppdach, also einem offen nach vorne offenen Dach. Und da liegen die Pellets einfach. Und wenn es da jetzt mal Nebel ist, dann quillen die auch nicht auf und gehen kaputt. Ne? Man darf halt keine direkte Feuchtigkeit, Regeneinschlag, Wasser, also Spritzwasser drin haben. Dann quellen Pellets auf.
Genau, aber dann, wenn, weil den Fall hatte ich jetzt auch mal skizziert bekommen, dass man mir gesagt hat, oder den Fall gab es irgendwo, irgendjemand hat es mir mal erzählt, Pelletlager vollgefüllt, 5 Tonnen drin.
Mhm.
Und dann war eine Leckage oder sowas, also wo es halt reingetropft hat.
Mhm.
Pellets sind halt aufgequollen.
Mhm.
Und dann ist halt das Lager gerissen oder halt diese Holztrennung, die ist dann kaputt gegangen. Und dann war das halt eine mega Sauerei. Und ja, das ist halt das Thema, wenn dann Pellets eben, oder halt, du sagst ja nicht die Luftfeuchtigkeit, sondern genau. Halt eben Wasser mit Wasser in Berührung kommen, dann quillen die auf und dann gibt es halt irgendwie vielleicht Probleme.
Genau, da muss man einfach wissen, aus was Pellets gemacht sind. Pellets sind gepresstes, trocken gepresstes Sägemehl.
Mhm.
Die Zusammensetzung ist, oder Pellets kleben zusammen, gibt es eine super, super Sendung von Sendung mit der Maus.
Mhm.
Den Christoph, der mit dem grünen Pullover an, den kennen wir alle, den hat jeder schon mal gesehen. Ja. Der hat übrigens auch eine KWB-Pellet-Heizung, ist ganz witzig.
Ach schön, guck mal.
Und der hat bei dem bei Mann Naturenergie im Westerwald mal ein Pelletwerk-Begehung gemacht. Das ist 10 Jahre alt, aber die Folge gibt es immer noch.
Ja.
Und da wird es sehr, sehr gut erklärt, dass Pellets eben aufquellen, wenn sie mit Wasser in Berührung gekommen ist, das gepresstes Sägemehl.
Mhm.
Und dieses Sägemehl wird auf ungefähr 70 Grad erhitzt und dann dabei durch eine Matrize gepresst, wie eine Nudelmaschine.
Mhm.
Wie wenn man Spaghetti, also den Teig durch eine Spaghetti-Presse durchpresst und dann werden die einfach abgeschnitten auf Länge, 3-4 Millimeter, also bis 5 Millimeter Länge, 5 Zentimeter, 50 Millimeter Länge, Entschuldigung, werden die dann abgeschnitten, dass sie dann damit verheizt werden können, transportfähig sind, rieselfähig sind und einen sehr hohen Energiegehalt haben gegenüber einem kleinen Holzschnipsel oder einem nicht gepressten Sägespäne. Deswegen quellen die halt auf, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Aber in der Biomasse die höchste Energieform auf den kleinsten Bereich haben. Und ich brauche nur für ein Einfamilienhaus, was vorher, keine Ahnung, 2.000 Liter Öl verbraucht hat, muss mal das Telefon wegtun. brauche ich eine Fläche von 2x2 Metern.
Ja.
Also 4 Quadratmeter Fläche reichen mir aus. Ungefähr dann Höhe auch 2,5 Meter, 2 Meter, um eine Jahresmenge einzulagern. Und da kann ich alles, kann man dann schon die Reichweite begehen und hat ein Jahr lang sich den Vorrat eingelagert.
Genau. Wir haben jetzt gerade noch über, bleiben wir bei unserem Beispiel noch mal kurz,
WG, gehen
wir noch
mal
zurück. Genau. Oder muss nicht WEG sein, kann ja auch Einfamilienhaus sein. Also einfach die Situation, dass ich, du hast ja gesagt, dann kann man, Ölheizung trifft sich gut, weil wir können das Lager der Ölheizung nutzen, unsere Pellets zu lagern.
Genau, wir waren bei der Feuchtigkeit und sind abgeschwiegen.
Genau, wir sind jetzt mal haben einen kurzen Umweg gemacht, haben aber auch was Schönes dabei gelernt, das ist ja auch gut so. Das ist wiederum der große Vorteil, wenn jetzt eine Ölheizung eingebaut ist. Zu einer Gasheizung. Und bei einer Gasheizung muss man dann gucken, welchen Raum man dafür verwendet, für den Lager. Wie du auch gesagt hast, kann man auch draußen machen, etc. Bei der Ölheizung funktioniert das, finde ich, auch sehr, sehr gut, dass man dann halt den alten Öltank, der wird in der Regel dann zerschnitten, wird in kleinen Teilen rausgebracht und dann hat man da die Fläche, die halt eben vorbereitet wird. Da wird es dann, da werden die Pellets eingebracht. Und dann kommt meine Pelletheizung rein. Wieso würdest du jetzt hier, weil wir auch die Betrachtungsweise haben, Pellet oder Wärmepumpe, sagen in dem Fall Pelletheizung und keine Wärmepumpe?
Wir sagen eigentlich, oder wir geben vor, ab 50 Grad Vorlauftemperatur. Alles, was höher 50 Grad Vorlauftemperatur an Heizsystem benötigt, und das ist das klassische Heizkörpersystem, da sollte man dann, oder ist es kostentechnisch genau identisch, ob ich eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung einbaue. Habe ich es eher ein bisschen wärmer im Wohnzimmer, brauche ich ein bisschen mehr Energie, weil das ist nichts anderes als Energie, die ich reinbringe, über eine höhere Temperatur, dann bin ich besser bei einer Pelletheizung aufgehoben als bei einer Wärmepumpe. Bei einer Wärmepumpe kostet mich jedes Grad im Wohnzimmer natürlich Geld. Und das macht die dann nicht mehr so effizient wie eine Pelletheizung in den höheren Temperaturen. Wenn ich eine Flächenheizung habe, Fußbodenheizung, also ein Strahlungsheizsystem, dann funktioniert eine Wärmepumpe perfekt. Man kann, wenn man jetzt zu Hause nicht weiß, was ist denn gerade, was habe ich denn für ein Heizsystem, was ist denn da verbaut? Das Haus ist ja auch erst zum Beispiel 20 Jahre alt, 25 Jahre alt, also Baujahr 2000 würde man sagen, ist ein Neubau, ist perfekt geeignet, auch für eine Wärmepumpe, ist ja noch nicht so alt. Hat man aber ganz oft sehr, sehr kleine Heizkörper eingebaut, die mit solchen Konvektionsblechen, also Luftleitblechen ausgestattet sind, um unten kalte Luft anzusaugen und oben heiße Luft abzugeben. Und wenn ich so ein Konvektionsheizungssystem habe, über einen Luftstrom oder einen Luftstrom nutze, um die Wärme im Raum zu verteilen und keine Strahlungswärme, also eine Fläche, die mich anstrahlt von Wärme, dann ist eher eine Pelletheizung besser als eine Wärmepumpe.
Das ist genau der Punkt, der das Ganze so, so spannend macht. Die Frage sozusagen, die jeder auf dem Herzen hat, so was ist die beste Heizung? Was soll ich nehmen? Welche Heizung ist die beste? Ja? Und die Frage oder die Antwort, die dann alle enttäuscht, ist, es kommt drauf an. Es kommt halt drauf an, welche Gegebenheiten vorhanden sind, was du vorhast, was irgendwie aktuell, wie jetzt der Stand ist, wie in Zukunft der Stand ist, was verbaut werden soll, etc. etc. Also es sind einfach mehrere Fragen, die erstmal beantwortet werden müssen, damit man einfach weiß, welche Heizung für dich einfach am besten passt. Und deswegen muss man es, und ich hoffe, das hat man jetzt auch nochmal verstehen können oder auch nochmal aufzeigen können. Ich glaube,
ich habe auch noch eine Metapher. Ich habe ein Beispiel.
Bitte.
Ein ganz schönes Beispiel aus dem Lebensbereich, den wir alle kennen, die irgendwann mal ein Haus beziehen wollen oder neu bauen, wie auch immer. Meistens eine Familie im Spiel, meistens sind Kinder im Spiel. Ja. Und beim Autofahren ist es genau das Gleiche. Was ist das effizientere System? Was ist das wirtschaftlich bessere System? Möchte ich mehr Sicherheit haben? Möchte ich mehr Komfort haben? Und genau den gleichen Bereich habe ich bei der Heizung eigentlich auch.
Ne? Ja.
Meine Frau fährt einen VW-Bus. Ist das effizient? Nein, aber es ist total praktisch, weil da passen viele Kinder rein. Und nein, es ist nicht effizient. Effizienter wäre es, sie würde mit dem Smart fahren. Oder, also Smart wäre zu klein, aber ein Smart 4x4 oder ein kleines Elektroauto, weil sie nur Kurzstrecken fährt. Aber wir haben uns das eben gegönnt. Wir gönnen uns das Thema, dass wir Komfort haben wollen. Ein bisschen mehr, wie beim Haus, mehr Vorlauftemperatur, also mehr Wohnraumtemperatur haben wollen. Und das ist dann eine Form, die man einfach eingehen muss. Und die kann man mit einer Pelletheizung genauso effizient und gar nicht kostentechnisch viel mehr machen. Deswegen ist das so ein Vergleich zum Auto immer ganz praktisch.
Das ist gut, das ist ein schönes Bild, ne? Dass man sich halt vielleicht mal auch das eine oder andere mal dann auch bewusst, oder wie du auch gesagt hast, ne? ihr habt es euch aber bewusst gemacht. Ne? Ihr seid den Punkt bewusst eingegangen,
genau.
Mit dem Wissen, was für Konsequenzen das hat, aber wenn man sich's bewusst macht, dann ist ja völlig okay und deswegen ist es ja auch eigentlich so die Arbeit des Podcasts, dass man die Zuhörer aufklärt und dass die sich bewusst machen, was ist denn jetzt los, wo bin ich gerade und was brauche ich und okay, dann mache ich mir bewusst und dann gehe ich auch den Weg. Jetzt waren wir dabei, dass du gesagt hast, ja, in dem Fall Heizkörper und so weiter, Vorlauf 50 Grad, dann macht die Pelletheizung Sinn. Ich habe auch noch den Punkt, dass ich jetzt gesagt habe, wir können uns nicht alles auf einmal leisten. Das heißt, wir würden jetzt in dem Fall, würden wir die Heizung tauschen, wir würden jetzt erstmal vielleicht das Dach dämmen, aber die Fenster und die Fassade, die bleibt jetzt erstmal alt.
Ja.
Weil wir das vorhaben, in 5 Jahren zu machen beispielsweise. Und da habe ich ja das Thema, dass wenn ich jetzt aber auf die Übergangs-, also ich sag mal 5 Jahre Interim, bis dann der Endzustand erreicht ist. Wenn ich jetzt vergleichen würde, ich würde jetzt für die 5 Jahre, würde ich die Wärmepumpe uneffizient laufen lassen und dann halt eben die Fassade dämmen, Fenster tauschen und dann ist es wiederum deutlich besser. Mhm. Oder gegenübergestellt die Pelletheizung, die mir sowohl den Vorlauf schafft auf 60 Grad, als auch dann, wenn ich dann 70, 80, genau. aber auch als nachher, wenn ich dann das Ganze gedämmt habe, dann auch vielleicht auf Halbmaß. Also macht man das übrigens, dass man dann die Pelletheizung dann halt eben mit einem deutlich geringen Vorlauf laufen lässt?
Und, ja, ist und, kein Problem.
Genau, also sowas. Also was würde jetzt in dem Fall mehr Sinn machen aus deiner Sicht?
Ja, das zeichnet natürlich jetzt perfekt das Bild für die Pelletheizung auf. Ne? Das ist ein eindeutiges Pelletheizungsprojekt, weil dort kann der Kunde einfach die Pelletheizung jetzt einbauen mit auch einer ein bisschen größeren Leistung. Das ist gar kein Problem. Mhm. Und eine Pelletheizung kann ich danach immer noch nachkombinieren. Ich kann wie bei dir dann eine Wärmepumpe mit einbauen, ja. fürs Brauchwasser. Ich kann das Ganze mit einer Photovoltaik kombinieren und zusätzlich das, ich bin bei einer Photovoltaik immer so, dass man alles an Überschussstrom nicht ins Netz einspeisen will, sondern so viel wie möglich selber nutzen will und da dann direkt mit einer Wärmepumpe, mit einem Heizstab, wie auch immer, können wir dann stufenlos gesteuert direkt auf den Pufferspeicher aufheizen und das Heizsystem, ob das jetzt wie gesagt, 60, 70 oder später weniger Temperatur braucht, weil das Gebäude gedämmt ist, dann nimmt sich der Wohnraum einfach weniger Temperatur, weniger Energie aus dem Heizsystem und mein Pelletlager hält ein bisschen länger, aber das ist der einzige Nachteil.
Ja, genau. Das ist der einzige Nachteil, dass mein Pellet, dass ich nicht mehr so oft Pellet kaufen muss. Ja, okay.
Das ist der größte Nachteil.
Das ist der größte Nachteil. Nee, aber das ist ja tatsächlich eigentlich so ein typisches Szenario, sage ich mal, wo man sich dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Und oftmals ist es ja auch das Thema, und da kommen wir jetzt vielleicht auch entsprechend zu den Förderungen, weil das dann das nächste Thema ist, wo man sich dann vor der Entscheidung steht, okay, was soll ich jetzt eher machen? Soll ich jetzt lieber die Fassade dämmen oder soll ich lieber die Heizung tauschen? Und in dem Fall würde ich sagen, jetzt aktuell würde ich hingehen und sagen, nee, tausch lieber die Heizung, weil da gibt es gerade gute Förderung. Und natürlich wissen wir nicht, was jetzt in der Zukunft für Förderung geben wird, aber ich gehe mal stark davon aus, wenn man in die Vergangenheit schaut, dass die Förderungen nicht besser werden, nicht deutlichst besser werden, sondern halt eher vermutlich dann halt eben Abstriche irgendwo bekommt. Deswegen wäre jetzt auch meine Herangehensweise, wäre die, dass ich empfehlen würde, die Heizung erstmal zu machen,
genau.
Um dann im nächsten Schritt zu schauen, wie man das dann, dass man die Fassade hinbekommt.
Genau, vor allem, also von einem politischen Thema, was passiert mit der Förderung? Wir sind gerade an einem Wendepunkt. Die CDU-Regierung hat ja versprochen, das Heizungsgesetz, das böse Heizungsgesetz abzuschaffen.
Ja.
Wobei ich jetzt, wenn man sich da länger mit beschäftigt, das Gebäudeenergiegesetz ist eigentlich ein gutes Gesetz.
Ja.
Also vor allem mit Blick auf die CO2-Steuer. Und es gibt im Moment so viel Förderung, wie du schon richtig sagst, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wahrscheinlich nicht geben wird.
Ja.
Das liegt an 2 Gründen. Wir müssen mehr Heizungen tauschen und vor allem unsere liebe SPD möchte natürlich so vielen Menschen die Möglichkeit geben, eine Förderung zu erhalten. Also wird sozial gerechter aufgeteilt, reduziert, damit der Fördertopf, der da ist, auf mehr Leute verteilt werden kann. Das ist das Ziel. Jetzt würde ich auch empfehlen, beantragt jetzt noch eine Förderung, kümmert euch um das Thema Heizung, versucht noch den größtmöglichen Fördersumme zu bekommen. Und da gibt es im Moment für die ältere Dame, die du gerade skizziert hast, in der WEG, die dann vielleicht sogar ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro hat, gibt es 70% Förderung. Das heißt, von der Gesamtmaßnahme Heizung ohne Fassade, ohne Haustür, ohne Fenster, ohne Dachdämmung, nur für das System Heizung, gibt es bis zu 70% Förderung. Und das sollte man, solange es da ist, mitnehmen. Im Standardfall, im Einfamilienhausbereich, wenn jemand eine Ölheizung hat, kann ich auch gleich abholen. Mit einem Verdienst, was über 40.000 Euro Haushaltseinkommen liegt, da liegt man standardmäßig bei 50%. Und als Vermieter, für Kommunen und Vermieter, sind es 30% Förderung, die ich bekomme.
Ja, genau.
Das sind so die drei Stufen.
Eben, genau. Und das ist ja genauso ein bisschen der Fall, den man so ein bisschen skizziert oder halt aufgezeigt hat. Die 70%, diese 40.000 Euro Jahreseinkommen, ne? Ist genau für den Fall gedacht, dass du halt irgendwie Rentner hast, die dann genau. Dem unterstützt werden, etc. Aber jetzt bin ich gerade noch auf irgendwas gestolpert. Und zwar, du hast gesagt, die alte Dame könnte davon profitieren. Gilt es auch, wenn ich jetzt WEG im WEG, also da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Ob das wird dann, das wird aufgeteilt. Bei einer WEG wird in der Förderung aufgeteilt. Habe ich eine WEG mit, als Beispiel jetzt einfach gesagt, 2 Wohneinheiten.
Ja.
Und ich habe noch die alte Dame da drin sitzen, der das Haus gehört, und ich ziehe als Sohn oder was auch immer dort ein oder Enkel, wie auch immer, und bin noch nicht Besitzer. Dann kann die ältere Frau für die Maßnahme Heizung den großen Fördertopf abgreifen. Und wenn mehrere Wohnungen saniert würden, dann würde ich für meinen Anteil nicht die 70%, also nicht diese 30% Einkommensbonus bekommen. Den bekommt nur die Person, die unter 40.000 Euro Haushaltseinkommen hat. Das wird dann aufgeteilt nach Fläche des Hauses.
Ja, nach Miteigentumsanteilen.
Genau, so Miteigentumsanteilen.
Echt? Und das wusste ich nicht. Okay, das ist
jetzt. Da gibt es sogar ein Beispiel bei der KfW.
Ach cool, guck mal.
Das KfW-Programm 458 ist für die Heizung, also 458. Ja. Das ist für die Heizung, und da gibt es einen Beispiel für den Bereich Wärmepumpe, wie auch für den Bereich Biomasse. Und Wärmepumpe ist extra eins aufgezeigt mit einer WEG. Dort, glaube ich, mit 10 Wohneinheiten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Dann muss ich mir das auf jeden Fall anschauen anschließend. Und der Hausverwaltung das rückmelden nochmal. Weil das wäre für sie beispielsweise dann auch total interessant dann.
Genau. Damit. Und man hat eben, wie du schon sagst, man hat eben diesen Riesenbrocken, der auf einen zukommt. Ich brauche niedrige Vorlauftemperaturen, weil eine Wärmepumpe kommen muss.
Ja.
Oder das gewünscht ist. Plus dazu muss ich eben die Fassade machen. Ich muss alles auf einmal machen. Das sind dann schnell bei einem Einfamilienhaus über 100.000 Euro, 200.000 Euro oder 150.000 Euro Kosten. In einem Mehrfamilienhaus bei den 400 Quadratmeter Fassade geht das mal ganz schnell mit Heizung und allem drum und dran in Richtung 500.000. Das wird dann mit Dach, mit Haustüren,
ja,
mit
kompletten
Fenstern.
Ja, genau.
Da sind wir bei einem Bereich, der für viele nicht so leicht zu stemmen ist.
Genau.
Und dann einfach nur die Heizung tauschen, nur einen neuen Motor in das Auto einbauen, einen effizienten, einen erneuerbaren, ist dann die deutlich günstigere Maßnahme. Und ich bin geschützt vor den CO2-Kosten, weil da habe ich keine. Weil Holz ist förderfähig, nachhaltig, erneuerbar und CO2-steuerbefreit.
Guck, das ist gut. Da habe ich auch wieder was, ich auch sogar was gelernt, das finde ich auch super. Ich lerne immer wieder was dazu, aber das, so ist man, aber das werde ich tatsächlich noch mal ansprechen, weil das war für sie so ein Riesenthema, ne? dass das halt nicht angeht. Und das Ganze, das Pendant dazu ist ja dann im Einfamilienhausbereich, die Situation hat man auch immer wieder, selbst der Bestand kostet ja auch noch Geld. Ne? Da bist du auch mal schnell mal 300.000 Euro los, 350, teilweise 400.000 ja. Euro für den Bestand, und dann musst du den erstmal sanieren und dann musst du halt eben gucken. Und wenn du dann den kompletten Sanierungsfahrplan oder die kompletten Maßnahmen eben auf schwarz auf weiß hast und dann vor dir hast, und dann denkst du dir, ey, wenn ich jetzt alles umsetze, auf einmal bin ich ganz schnell bei 1 Million. können wir nicht erstmal kaufen und erstmal das Nötigste machen? Und genau dadurch entstehen ja diese Fragen, die dann halt eben kommen. Ne? Soll man zuerst Fassade machen? Soll man zuerst das Dach machen? Soll man zuerst die Heizung machen? Was machen wir denn? Was wollen wir denn machen? Und da hast du ja jetzt schon eine sehr gute Antwort diesbezüglich gegeben. Das finde ich ja schon mal super.
Ja, es ist leider schade, dass viele das nicht wissen oder gar nicht erst erzählen. Das ist halt, ich weiß auch nicht, warum nicht. Ich versuche immer für alle, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen noch eine Beratung bei den Nachbarn gehabt, die gerade eine Ölheizung haben und sich entscheiden müssen, was ist der richtige Weg. Die Ölheizung muss raus, die ist auch von Baujahr 90 oder 93, sie ist jetzt auch, die darf jetzt gehen.
Ja, genau, das ist schön gesagt, die darf jetzt gehen.
Die hat ihr Geld verdient, die hat ihren Dienst geleistet und die ist nicht mehr effizient, die kostet, was haben sie gesagt, fast 1.000 Euro jedes Jahr an Reparaturkosten.
Boah, krass.
Und dann hat man immer die Angst, dass da irgendwie Weihnachten wieder kalt wird oder sonst was. Und das will man ja alles nicht. Auch junge Familie, auch ein Kind zu Hause und so weiter. Da muss man einfach sich das Haus ehrlich anschauen, bewerten, sagen, das sind die Möglichkeiten. Das könnt ihr alles machen. Die Nachbarn haben die komplette Dachdämmung, Fassade, alles Mögliche gemacht. Aber die waren, wie du schon richtig sagst, die haben da 200.000 Euro mindestens reingesteckt in ein Einfamilienhaus.
Ja.
Um es wärmepumpenbereit zu machen. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor, den das kann auch nur 50.000 Euro sein, das liegt immer am Gebäude, was hast du für ein Gebäude? Aber wenn ich einen Dachstuhl habe, der komplett neu gemacht werden muss, dann mache ich noch neue Ziegeln drauf, weil das habe ich ja dann die sind ja jetzt auch schon 50 Jahre alt. Ich mache eine Dachdämmung mit drauf, dann jetzt stocke ich doch noch auf, weil dann habe ich mehr Fläche und dann sind wir ganz schnell in einem Kostenrahmen. Macht das dann noch Sinn?
Ja.
Na, und ich bin selber erst vor einem Jahr in ein Baujahr 73er Haus gezogen. Da war eine atmosphärische Gasheizung drin mit Einrohrheizung.
Okay. Ja, das ist sehr gut.
Ja, super. Ja. Also Einrohrheizung bedeutet für die lieben Zuhörer, Einrohrheizung bedeutet, dass der Vorlauf durch jeden Heizkörper durchgeleitet wird, der erste Heizkörper sehr warm wird und der letzte nicht mehr ganz so warm ist. Und das für ein Wärmepumpensystem, auch was den Durchfluss angeht, oft sehr, sehr schwierig ist. Also da muss nicht nur der Heizkörper an sich getauscht werden, da müssten auch alle Rohrleitungen getauscht werden.
Genau.
Mein Chef steht bei mir, ich hatte das Haus gerade gekauft vor einem Jahr, wir haben uns das Haus angeguckt, als es leer stand, davor stand, die ersten Sanierungsmaßnahmen zu treffen und fragt mich, das wäre doch was für deine hier neue Wärmepumpe und so. Weil es sieht von außen augenscheinlich echt gut aus, für eine Wärmepumpe geeignet, aber das durch das ein Heizsystem einfach nicht geeignet. Und jetzt ist eine Pelletheizung drin, jetzt wohnt die erstmal da. Schauen wir mal, ich bin da ja auch flexibel, was sowas angeht. Als wenn man direkt beim Hersteller ist, kann man das ja auch sein. Das trifft auf die meisten nicht zu. Aber Pelletheizung macht das perfekt, weil da sind Vorlauftemperaturen mit 70 Grad, die schicke ich in den ersten Heizkörper und das ist der letzte, das ist ausgerechnet mein Badheizkörper, wo meine liebe Gemahlin ja doch dann gerne es warm hat, wenn sie ein schönes, warmes Bad nimmt. Da sollte man dann halt eben drauf achten. Das kennt auch jeder Badheizkörper im Bad. Das Bad ist nicht richtig warm geworden, weil das Handtuch drüber gehangen hat oder im Wohnzimmer der Vorhang davor lag.
Ja.
Das ist bei einer Wärmepumpe zum Beispiel unmöglich, einen Vorhänge vor einen Heizkörper zu hängen. Darf nicht sein, weil ich brauche die Fläche als Wärmeüberträger, als Wärmequelle für den Raum.
Genau.
Das sind so Dinge, die weiß man vorher gar nicht.
Ja. Aber da kommen halt die bei der Wärmepumpe bzw. dann der Flächenheizung, der Fußbodenheizung, dann sind so Themen wie Teppiche und liegt da was und so weiter und so fort. Ne?
Offenes Treppenhaus,
wo geht die Energie hin?
Hohe Räume, habe ich hohe Räume, so schönes Architektenhaus mit einem, wo ich im Wohnzimmer bis zum Dachgiebel gucken kann oder so. Richtig fein, richtig toll. Kommt mal rein und denkt, was ein tolles Haus.
Ja,
aber für eine Wärmepumpe, die Wärme steigt nach oben und unten ist mir kalt. Es ist halt dann ohne Fußbodenheizung, also mit Heizkörpern geht das.
Ja.
Weil die Umwälzung von dem Konvektionssystem das alles macht. Aber das ist bei einer, da ist man unabhängig mit einer Pelletheizung.
Wie ist es jetzt für dich, wenn du sagst, okay, du hast ja auch gesagt, du machst ja auch Webinare, ne? Dass du da auch ziemlich viel Kontakt hast und da unterwegs bist und da so einen Überblick hast. Was sind so die Fragen, die dir häufig gestellt werden?
Also jetzt ist ein bisschen die Leute, die bei uns in die Webinare reinkommen, die Endkunden, die haben sich meistens auf das Thema Pelletheizung schon fokussiert,
ja,
weil wir mit dem Thema Wärmepumpe erst neu dabei sind.
Ja.
Da ist das Hauptthema eigentlich, wie wickle ich die Förderung ab?
Okay.
Wer hilft mir dabei? Das sind so die Fragen. Also zum Heizsystem speziell kann ich aber einen anderen was Schönes erzählen. Wenn wir auf Messen sind oder wenn wir auf Ausstellungen sind, bei einem Heizungsbauer einen Tag der offenen Tür haben oder sonst was, haben wir jetzt gerade mehrere gemacht im Herbst, wo wir dann eben mit unserem Ausstellungsstücken, mit unserem Ausstellungsanhänger draußen stehen, da steht eine Wärmepumpe und ein Pelletkessel und wir sagen, und der Kunde kommt, ja, der Heizungsbauer hat gesagt, wir müssen gucken, ob das Heizsystem passt. Und bei einer Pelletheizung wäre es egal, wie funktioniert denn das? Und da sind ganz viele dabei, die wissen das gar nicht, wie eine Pelletheizung funktioniert. Die haben keine Ahnung. Die wissen, die haben eine Gasheizung, zahlen ihren monatlichen Abschlag und dann fragt man die Frau, die Familie, meistens sind es die Frauen, ja, wie funktioniert das denn bei Ihnen zu Hause mit der Heizung? Ja, keine Ahnung. Ja, was zahlen Sie denn im Jahr dafür? Ja, keine Ahnung, das wird monatlich abgebucht.
Ja.
Also viele wissen da noch gar nicht, worum es eigentlich geht. Die sind jetzt auf dem Weg, okay, die Regierung hat gesagt, wir müssen eine Wärmepumpe einbauen. Und dann sind die da schon so fokussiert und verlieren da vielleicht auch ein bisschen den Weitblick oder die anderen Möglichkeiten, die da sind. Also ich kann ja auch ein Solarhaus bauen und so weiter, aber das geht meistens nur im Neubau mit einem riesengroßen Pufferspeicher. Aber so in den Gesprächen kommt dann raus, ja, wir haben Heizkörper. Die sind schon sehr warm. Wenn man die anfasst, kann man die kaum anfassen im Winter.
Okay, das ist für dich ein Zeichen. Gut, hoher Vorlauf, alles klar. Ja,
genau, weil die oft auch gar nicht wissen, welche Vorlauftemperaturen benötigen.
Natürlich,
woher auch?
Ja, eben.
Und das sind Leute, die in dem Haus wohnen, die schon jetzt die zweite Heizung vielleicht einbauen, sich eigentlich damit auskennen müssten. Und wenn wir dann hier in deinem Podcast Bauherr Werden sitzen, woher sollen die es wissen? Die kommen aus einer Wohnung, aus einem gemieteten Haus und kommen in ein Haus, wo sie sich gar nicht auskennen, wie es dann da ist und wie sich es verhält. Und da muss man eben sich auf einen Energieberater mit ins Boot nehmen und sich jeden Heizkörper einzeln anschauen. Also wenn Sie einen guten Heizungsbauer haben, einen guten Energieberater, der geht mit Ihnen durch die Räume, schaut sich Ihnen genau an, was haben wir hier für Flächen, was haben wir für eine Fassade, also ne, was haben wir für eine Hauswand, was hat die für eine Stärke, was überträgt die an Wärme nach außen. Habe ich ein Fußbodenheizungssystem, was ich behalten kann? Geht das noch? Will ich alle Heizkörper neu machen? Und. Das ist eine große Preisfrage. Wie vorhin zum Thema Auto. Will ich Alufelgen auf meinem Auto haben oder brauche ich dann doch eher einen Jeep, weil ich doch mehr ins Gelände fahren will? Also man muss sich daran anpassen, was meine Bedürfnisse sind und was die Bedürfnisse vom Haus sind.
Und dann lass uns genau auf die Frage mal eingehen. Wie funktioniert das jetzt bei einer Pelletheizung? Das heißt, ich habe jetzt hier, also ich sage dazu immer, das ist eigentlich wie eine Ölheizung. Weil das können sich viele vorstellen.
Genau.
Das Öl muss angeliefert werden, dann brauchst du irgendwo einen Vorrat, also einen Speicher, wo es halt gespeichert wird und dann da draußen. So. Wie würde es jetzt für eine Pelletheizung sein?
Also der klassische Pelletkunde, der zu uns kommt, der hat folgenden Ablauf. Da kommt ein Heizungsbauer, die brauchen eine neue Heizung.
Ja.
Da wird erstmal das Bestandssystem aufgenommen, da wird geguckt, wie viel verbraucht. Danach wird dann über eine Heizlast, weil die braucht man so oder so heute für die Förderung, brauche ich eine Heizlast.
Ja.
Wird dann nach der Heizlast die Heizung ausgelegt.
Ja.
Dann wird die eingebaut, da werden am ersten Tag die Tanks entsorgt. Am zweiten Tag, dann machen wir noch so über ein Wochenende vielleicht einen Notbetrieb hergestellt über einen Kanister, dass der Ölkessel noch übers Wochenende laufen kann.
Aha.
Und dann wird am Montag, sage ich mal, der Ölkessel entnommen, rausgebaut. Dann muss meistens eine Kaminsanierung erstellt werden.
Mhm.
Weil die heutigen Systeme, Pelletheizungssysteme, haben nicht mehr 300 Grad Abgastemperatur, sondern liegen ungefähr bei 100, 120 Grad Abgastemperatur. Das heißt, ich brauche einen feuchten, unempfindlichen Schornstein. Dann muss meistens ein Sanierungsrohr eingelegt, also Edelstahlrohr eingesetzt werden. Dann baut man die Pelletheizung ein. Der Kessel nimmt genauso viel Platz weg wie vorher der alte Ölkessel.
Mhm.
Passt genau an die gleiche Stelle, wird vor den Schornstein gestellt. Das geht 1:1. Und dann brauche ich in Deutschland, um die Förderung zu erhalten, einen Pufferspeicher. Und da ist dann auch das Trinkwasser integriert, also die Warmwasserbereitung.
Den stellt man meistens an eine andere Stelle im Raum. Das Ganze wird rohrtechnisch miteinander verbunden, elektrisch miteinander verbunden. Dann wird das Pelletlager gebaut. Ja, und dann geht so eine Woche schneller ins Land, als man schauen kann. Und hat dann hoffentlich nach 2 bis 3 oder nach 3 Tagen im Normalfall wieder warmes Wasser. Und die Heizung läuft wieder. Und dann, ja, danach Pelletlager, am Anfang vielleicht noch mit Sackware und ein bisschen Notbetrieb. Mhm. Je nachdem, wie aufwendig das Pelletlager erstellt werden muss, kann man einen Sacksilo in den alten Raum, in den alten Öltankraum einfach reinstellen oder in einen anderen Raum. Mhm. Und wir haben schon Fahrradkeller umgenutzt. Und also da gibt es die unter dem Treppenhaus. Also
ja.
Einfach in einem riesengroßen Kellerraum, ich sag jetzt mal 5 mal 5 Meter, eine Wand auf 5 Meter, 1 Meter davor gestellt. Fällt keinem auf, packe ich ein paar Saugsonden rein, kommt eine Umschalteinheit davor, kommt eine Schnecke rein, kommt ein Rührwerk rein, was auch immer man haben will, was dann die besten Möglichkeiten sind. Da sind wir sehr flexibel. Und dann hat man einfach einen Raum, der ist nur 1 Meter kleiner. Und man hat dahinter eine Wand, eine Holzwand.
Spürt man gar nicht, ne?
Das merkt man gar nicht.
Ja,
super. Und man braucht, wie beim Öl auch, wie du sagst, Einfüllstutzen. Die sind ein bisschen größer. Sogenannte Storz-A-Kupplung sind das. Die werden dann eingebaut. Man muss natürlich alles beachten. Pelletlager über 6,5 Tonnen, über 10 Kubikmeter, muss F90 sein, also 90 Minuten feuerbeständig. Da müssen gewisse Sachen eingehalten werden. Wenn da Fragen sind, immer auf den Berater, den Heizungsbauer oder beim Verband, beim DEPI, also Deutsches Energie- und Pelletsinstitut, dort Lagerraumbroschüre runterladen und da kann ich mir dann alle Infos holen. Ja. Und dann ist so eine Woche rum. Vorher habe ich natürlich im Vorhinein ganz wichtig die Förderung beantragt.
Ja.
Und dann danach ungefähr, wenn alle Rechnungen hochgeladen sind und alles fertig ist, kriege ich nach 6 Wochen mein Geld von der KfW.
Genau. Und jetzt ist auch so, dass die Pellets jetzt erstmal im Lager sind. Und dann hast du gesagt, da gibt es dann die Schnecke, die holt die Pellets dann aus dem Lager sozusagen vollautomatisch in meine Pelletheizung.
Genau.
Wie geht's dann weiter? Der Weg von Pellet zur Wärme.
Also vom Lager zum Kessel ist entweder über eine Direktanbindung, über Schnecke oder meistens im heutigen Standard ist es eine Sauganlage. Zwei Saugschläuche, man hat so 2 Saugschläuche, die haben 65 mm außen, also 6,5 cm. Das ist ein Zyklonschlauch. Also wird im Kreislauf gesaugt, abgesaugt und dann hat man einen Tagesbehälter, der 1 bis 2 Mal je nach Kälte draußen befüllt wird. Mhm. Und dann entnimmt sich die Heizung da raus, bringt das Ganze bei uns über eine Unterschubfeuerung in den Brennraum, wird dort vollautomatisch gezündet. Also da muss man nicht hingehen und noch selber anschüren, wie man so schön sagt, also da mal selber Feuer machen. Nein, der zündet elektrisch innerhalb von 3-4 Minuten, hat er das Holz entzündet, startet dann seinen Betrieb. Sobald der Pufferspeicher zu wenig Energie fürs Heizsystem oder fürs Warmwasser hat, das wird automatisch angefordert, startet die Heizung. Und dann macht man eigentlich auch nichts mehr an der Heizung. Mhm. Also wir haben unsere Heizung so ausgestattet, dass sie einen Aschebehälter hat, der bis zu einem Volumen von 5 bis 6 Tonnen Pelletsverbrauch 1 Jahr reicht. Mhm. Das sind 2.500, 3.000 Liter Heizöl im Vergleich. 30.000 Kilowattstunden, 25.000 Kilowattstunden in dem Bereich. Und da mache ich 1 Jahr lang wirklich gar nichts. Mhm. Einmal Pellet, Lager befüllen. Nach 1 Jahr Asche entleeren, wieder Pelletlager befüllen, das muss man in 1 Jahr wahrscheinlich auch wieder tun, um den Jahresmenge zu bevorraten und ansonsten eine Wartung vom Fachmann und dann ist man fertig.
Also eigentlich
wie eine Ölheizung.
Wie eine Ölheizung. Und ich habe sogar mit beispielsweise Wohl und Warm gesprochen, die eben Pellets machen.
Ja.
Die haben gesagt, die haben auch beispielsweise so ein Abo-Modell, dass man monatlich einen Abschlag zahlt. Also wenn man sich so dran gewohnt hat, ne, oder das so kennt oder das so haben will, dann gibt es auch da die Situation, dass man das auch so angehen kann. Von daher, also jedem, wie er das mag, ne, entweder auf einmal oder halt über die Zeit verteilt, finde ich total spannend. Also ne, gibt's ja, dass da die Möglichkeiten eben vielfältig sind.
Genau, man hat Heizpellets 24, da kann man direkt wie bei Heizöl 24 vergleichen die verschiedenen regionalen Lieferanten, die dann nach Postleitzahlen ihre Preise rausgeben. Das hat so ein,
ja, gewisses Gefälle, Nord-Süd-Gefälle. Oftmals ist im Norden die Pellets ein bisschen teurer als im Süden, weil im Süden von Deutschland, also Nord-Süd-Gefälle in Deutschland, weil im Süden mehr Wald ist.
Ja.
Und wenn ich natürlich Holz zu Sägewerken in den Norden transportiere, dann kommen die höhere Transportkosten, dann ist es da ein bisschen teurer. Im Grundsatz sparen wir gegenüber dem Heizöl mindestens 30% ein. Über die letzten 20 Jahre sind wir im Mittel immer 25-30%, teilweise 50% günstiger gewesen als Heizöl oder Gas. Mhm. Und letzter Punkt, nicht genauso wie eine Ölheizung, es riecht besser.
Es riecht nach Holz und alle, also ich weiß nicht, ich liebe den Holzgeruch und jedes Mal, wenn ich jetzt unten bin im Pelletlager, es riecht einfach nach Holz, stimmt. Das ist auch ein total guter Punkt, ja.
Man kann die Wäsche dort aufhängen.
Ja.
Das ist kein Problem.
Das ist richtig, auch ein sehr, sehr guter Punkt, richtig.
Ja. Also beim Pelletlager kannst du ohne Probleme Wäsche aufhängen, beim Heizöllager.
Nee.
Kann man machen, riecht halt gut.
Will man nicht. Ja, sehr schön. Energiemanagementsystem. Ein ganz, ganz großes Stichwort, ein ganz, ganz großes Thema, weil, darüber müssen wir jetzt einfach nochmal sprechen, wir haben ja schon drüber gesprochen, welche Komponenten und Systeme ich bei mir alle drin habe. Und dann kam ja relativ schnell von euch der Punkt, da gibt es die Möglichkeit, dass man das auch nochmal irgendwie abstimmt, zusammenfasst.
Optimiert.
Danke. Genau, klären Sie mal bitte auf. Was haben wir denn vor? Genau, der Teaser dazu ist, wir werden uns das Ganze gleich nochmal auch anschauen. Ja, also nochmal in den Keller gehen und uns das anschauen. Dann gibt es einen Vorschlag von dir, wie man das angehen soll, kann. Und dann kommt tatsächlich jemand, der das auch irgendwie dann umsetzt. Und das begleite ich dann auch nochmal mit Social Media. Das heißt, ihr dürft gespannt sein. Das Videomaterial gibt es dann auch dazu. Aber klären Sie das mal auf. Was machen wir oder was haben wir vor?
Genau, großes Thema Energiemanagement, sobald man sich um eine neue Heizung kümmert, um eine PV-Anlage kümmert. Überhaupt, man will immer Energie managen.
Ja.
Das ist das Hauptthema. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Anbieter am Markt, die verschiedenste Energiemanager anbieten. Jeder Hersteller hat sein eigenes. Mhm. Wir haben auch unser eigenes. Unseres heißt CLI, also clever Energie einsparen oder einsetzen. Wir haben uns den Fokus gesetzt, wir kommen aus der Biomasse, das ist eine erneuerbare Energie und wir wollen diese so optimiert, so bestmöglich genutzt einsetzen. Aber vor allem, weil unsere Anlagen ganz oft mit einer Sonnenenergie, also mit einer Solarthermie bzw. einer PV-Anlage zusammen installiert sind, dass wir das Maximale aus der Sonnenenergie rausholen. So, jetzt ist es bei so einem Biomasse-Heizsystem so, die ganze Familie, bei mir zu Hause 4 Personen, bei dir 5, die stehen alle morgens um 6 Uhr auf oder um 5, rutschen alle mal schnell durchs Bad, verbrauchen ganz viel Energie, in der Zeit wird geheizt und dann ist der Pufferspeicher, die ist Energiespeicher fürs Haus leer, dann springt die Pelletheizung an und dann ist es 9 Uhr, die Pelletheizung hat den Pufferspeicher gefüllt. Und es ist kein Platz mehr in dem Speicher, um die Sonnenenergie, die jetzt eigentlich ab diesem Zeitpunkt, 9 Uhr, 10 Uhr, wann die Sonne auf das Dach kommt, komplett einzuspeichern.
Ja.
Weil ich über einen kalten Speicher natürlich viel mehr einspeichern kann. Jetzt hat man alles Mögliche gemacht und hat Sperrzeiten eingesetzt. Man hat verschiedenste Heizprogramme genutzt und so weiter. Ist aber immer mit einer Komforteinbuße verbunden. Mhm. Weil wenn ich eine Sperrzeit habe für eine Pelletheizung zwischen, ich sage jetzt 7 und 10 Uhr oder von morgens von 5 bis 10 Uhr und warte die theoretische Sonnenenergie ab, habe ich immer das Problem, dass in der Zeit, wenn keine Sonne kommt, ich dann mittags kein Warmwasser habe.
Ja.
Also wir wollen ja vollen Komfort. Wir wollen alles, das Perpetuum mobile. Wir wollen nicht Sau, wie auch immer. Wir wollen das perfekte System, was perfekt abgestimmt ist. Wir haben einen kleinen PC, nenne ich es jetzt mal, unsere CLI eingebaut. Die sitzt beim Kunden. Das ist keine Cloud-Funktion.
Okay.
Das ist ein Rechner, der wird beim Kunden direkt installiert, wird über Netzwerkkabel mit den Energiesystemen verbunden. Unsere Komfort-4-Steuerung, die ist Grundlage, die brauchen wir dazu. Mhm. Also man braucht einen Pelletkessel von KBB im Moment oder eine Wärmepumpe.
Ja.
Und dann werden die Zusatzenergie Erzeuger, Solarthermie, PV,
Wärmepumpe dazu eingespeichert. Es wird konfiguriert, dauert auch gar nicht lange, das ist in einer halben Stunde erledigt, wenn alles installiert ist. Also wenn die Recheneinheit an der Wand montiert ist, Netzwerkverbindung herstellen und dann kann man die Energiesysteme aufeinander abstimmen. Dann lernt das System.
Ach was,
okay. Ja, über Datenspeicherung, das ist klar, irgendwo müssen wir hin. Also wir müssen ja wissen, wann stehst du denn morgens auf. Das speicherst du nicht mehr ein wie ein klassisches Heizprogramm, sondern der lernt, der Klee lernt über den Temperaturabfall im Speicher, wann du Energie entnimmst.
Ja.
Und wir wissen dann aber auch, wann die Sonne immer auf dein Dach kommt, weil wir da einen Temperaturanstieg von einem Fühler haben.
Ja.
Dann wissen wir, wenn wir das über mindestens 2 Wochen muss das System lernen, wie ist das Verhalten im Haus. Mhm. Und dann optimiert es die Energie und steuert den Kessel, er lässt den Kessel bewusst aus, steuert ihn frühzeitig an, weil es weiß, dann ist erhöhte Energie und es wird keine Sonnenenergie kommen. Mhm. Steuert es frühzeitiger an und so lernt das System die Energie, die wir haben, oder die Energieerzeuger, die wir haben, perfekt auf diese Familie einzusetzen. Das ist in Anführungszeichen wie, wenn ich beim Autofahren auf einen Stauende zufahre oder auf eine Ampel zufahre und ich keine Vollbremsung mache, sondern ich eben vom Gas gehe, den Gang rausnehme,
schönes Bild,
langsam drauf zurolle und weiß, da kommt gleich eine rote Ampel.
Ja.
Ja? Und wenn ich weiß, oder wenn man sieht, es man lässt es darauf zurollen, das ist ein sanftes System. Das ist eigentlich so das Thema.
Du hast gesagt Computer. Wie stelle ich mir das vor? Wie groß ist das? Ein Computer kann ja,
ein Schrank groß sein.
Ein Serverschrank sein, ne?
Nein, also, genau. Es ist kein Serverschrank. Das ist eine Raspberry Pi, nennt sich das. Das ist ein kleiner, PC ohne Display. Der braucht auch kein Display. Ja. Da ist die Software drauf installiert. Und es arbeitet komplett mit uns als, es hat keine eigenen Steuerkomponenten. Es werden keine Fühler dort drauf angeschlossen, es wird keine Pumpe, kein Heizsystem drauf angeschlossen. Das macht alles unsere C4, also unsere Comfort 4-Steuerung auf dem Kessel.
Ah ja, okay.
Genau. Und die Klee sitzt nur an der Wand, ist wie groß? Entschuldigung, die Frage nicht beantwortet. Das Kastel ist 30 cm breit, 20 cm hoch und 10 cm tief. Also ein Schuhkarton.
Schuhkarton, okay.
Ein Schuhkarton.
Ja, 10 cm tief, der ist ein bisschen kleiner als ein Schuhkarton.
Ungefähr.
Okay, nicht so tief.
Ich habe die Maße nicht genau im
Kopf. Ja, okay, aber okay, gut, das ist ja schon mal, okay. Und der braucht wahrscheinlich eine Stromzuleitung.
230 Volt.
Und der braucht dann Netzwerkkabel, einmal zur KWB
Steuerung.
Steuerung. Einmal zu der Wärmepumpe in meinem Fall.
Wenn die Wärmepumpe mit uns kommunizieren kann.
Okay.
Das müssen wir prüfen. Schauen wir uns bei dir an. Das muss bei jedem Kunden geprüft werden.
Ja.
Photovoltaik ist das Gleiche.
Das wäre jetzt die dritte Frage. Genau. Wie binde ich die Photovoltaikanlage an?
Die meisten Energiemanager am Markt haben das Problem, dass sie nur ihr System zulassen. Mhm. Also dann hat man eigentlich nur die Möglichkeit, dieses Energiemanager perfekt zu nutzen. Wenn ich das komplette System von denen kaufe.
Ja.
Jetzt sind wir im Sanierungsgeschäft hauptsächlich tätig. Ja. Und wenn da vor 4 Jahren oder vor 2 Jahren oder letztes Jahr eine Photovoltaik aufs Dach gekommen ist, dann kommt die nicht vom Dach oder es kommt ein neuer Wechselrichter rein, nur weil der nicht mit uns kommunizieren kann und nicht der Hersteller draufsteht. Wir können mit 2 Herstellern, darf man glaube ich sagen, Fronius und Huawei, direkt sehr gut kommunizieren. Mhm. Weil sie uns den sogenannten Sunspec-Bus perfekt zur Verfügung stellen. Mhm. Das ist eine Bussprache, wo wir die Werte direkt auswerten können und in unser System übernehmen können, darüber perfekt optimieren. Alle anderen Wechselrichter haben wir jetzt aus der Not heraus uns committed über eine Shelly. Das Gebäudeautomation, sagt dir was, genau. Ja. Kann ich Rollladen mit steuern, die bauen viele kleine Elektrobauteile, mit denen ich meine Rollladensteuerung machen kann, Garagensteuerung und. Das Ganze sehr smart machen können. Und die haben einen Shelly Pro 3EM gebaut. Das ist nichts anderes als ein Smart Meter, der eine perfekte Bussprache rausgibt, mit denen wir uns unterhalten können.
Und ein Übersetzer.
Ein Übersetzer.
Ja, genau.
Und der zeigt uns, sobald Energie ins Netz eingespeist wird, also Überschuss, das Haus ist von der PV-Erzeugung her, was den Eigenverbrauch angeht, fertig. Ja. Die Batterie von diesem Hersteller ist geladen, ist auch fertig.
Ja.
Der fängt jetzt an, Überschuss ins Netz einzuspeisen. Und ab dem Punkt merken wir das über den Smart Meter. Stromzähler, digitaler Stromzähler. Ganz schmale Bauteil, braucht keinen Schaltkasten, wird einfach mit in den Schaltschrank mit eingebaut. Induktionsklemmen werden ums Kabel drumherum gelegt. Also man muss braucht zwar einen Elektriker, aber es geht wirklich rasend schnell, das einzubauen. Bauteil kostet nicht mal 100 Euro. Mhm. Netzwerk verbunden mit unserem Kessel. Und dann habe ich die Überschussstromnutzung und kann die in Wärme umwandeln.
Ich kann die in Wärme umwandeln, indem ich den Heizstab aktiviere.
Genau.
Bei Bedarf.
Stufenloser Heizstab zum Beispiel, dass ich Überschuss, bevor ich ihn ins Netz einspeise, direkt in den Pufferspeicher einspeichere als direkte Stromenergie von einem Heizstab, oder ich steuere eine Wärmepumpe an, zum Beispiel eine Brauchwasserwärmepumpe.
Ah ja, okay.
Mhm. Die hätte jetzt zum Beispiel einen Smart Grid Ready Kontakt, also einen Schaltkontakt, wo ich sie einschalten kann, wenn sie so schon so weit ist, das weiß ich nicht, was die für ein Baujahr hat, das müssen wir uns anschauen, oder deine Wärmepumpe außen, dass wir der sagen, jetzt erzeuge mir bitte Energie, wir haben noch Platz im Pufferspeicher.
Das ist echt, jetzt bin ich mal gespannt, ihr habt es ja schon gehört, wie chaotisch oder wie viele Komponenten bei mir verbaut sind.
Und jetzt, ich weiß es doch gar nicht, war nicht mal dein Heizraum.
wir gehen gleich nochmal runter, genau, wir waren noch nicht drunten, aber jetzt kommt ein bisschen Ordnung rein, oder? Jetzt wird das Ganze halt aufeinander abgestimmt, weil ich habe es halt, wie gesagt, ich habe es halt so übernommen. Das Einzige, was von mir dazu kam, war die Photovoltaikanlage. Und der Voreigentümer, gut, der hat mir gesagt, wie er das gemacht hat, und so habe ich es übernommen und mache das jetzt genauso. Das heißt, wenn es draußen einfach wird gefriert, dann geht man runter in den Keller, also automatisch von Hand sozusagen, schaltet man halt Wärmepumpe aus, Pellet an, hier Ventil zu, da Ventil zu, und dann läuft es. So, ne? Das war jetzt so ein bisschen das Handling. Und das soll jetzt, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, wie das Handling sein wird.
Ja.
Bin ich mal echt gespannt. Und die Kommunikation mit der Photovoltaik und so weiter, da bin ich, also das finde ich auch echt super, super interessant. Ich bin da echt gehypt. Wir schauen uns das Ganze gleich an und wir sprechen uns noch einmal.
Genau.
In einem halben Jahr vielleicht. Oder wir gucken mal, wir haben ja auch gesagt, wir wollen auch nochmal, wenn die neuen Förderungen da sind, da auch nochmal das zu Anlass nehmen, dass wir uns nochmal sprechen. Und dann haben wir ja auch einen Erfahrungsbericht, was jetzt auch das Handling anbelangt, beziehungsweise wie das jetzt war für mich. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, wir werden das auch nochmal mit Social Media begleiten. Deswegen schaut da auch gern da vorbei. Ich finde es spannend.
Ja, kleiner Werbeteaser muss ich ja für uns auch noch machen. Ne? Dann schaut auch gerne bei kwb.net, also Kaiser Wilhelm Bertha, kwb.net auf der Webseite vorbei.
Ja.
Falls ihr lieben eine neue Heizung plant oder eine Beratung braucht, dann unter Kontakt einfach direkt eure Postleitzahl eingeben und dann findet ihr unsere, an der Zahl 20 Außendienstler. Wir haben vielleicht, um ein bisschen Sicherheit zu geben, wir haben über 70 Techniker in Deutschland, die wir direkt jedes Heizungssystem betreuen. Also auch wenn euer Heizungsbauer sagt, ich kann das nicht mit einer Pelletheizung, ich möchte keine Pelletheizung, wir haben auf jeden Fall vor Ort Partner. Wenn nicht, nehmen wir eure Heizungsbauer mit an die Hand und helfen denen, montieren die Anlagen mit von KWB als Werkskundendienst und finden für euch das perfekte Heizsystem. Mhm. Oder Wärmepumpe, geht eben auch.
Ja, stark. kwb.net, ganz einfach. Packen wir in die Shownotes rein. Dann kann man mit einem Klick da drauf gehen und sich so den Kontakt eben holen. Geht auch eben vorbei auf Social Media, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook etc. Alles dabei. Super. Danke. Das war jetzt echt... glaube ich, so ein Rundumschlag.
Schnelle Runde.
Zum Thema Pellet, Wärmepumpe, Sanierung und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele interessante Themenbereiche auch angesprochen. Die Vernetzung davon, das finde ich auch super. Und vor allem, was ich auch ganz, ganz toll finde, ist halt eben, dass man sich nicht den anderen gegenüber verschließt, weil die Situation, wie du es auch schön gesagt hast, man findet im Bestand einfach was vor, was bestehend ist, so wie auch bei mir der Fall ist, ja. Und dann muss man damit umgehen. Und wenn die miteinander kommunizieren, umso besser, auch wenn man da vielleicht einen oder anderen Übersetzer nochmal dazu braucht, ja, einen Dolmetscher, der mir das nochmal aufbereitet. Aber dennoch, das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt. Und das ist halt wiederum auch nachhaltig, ja, so dass man das halt eben nutzen kann.
Erneuerbare Energie. In beiden Fällen.
In beiden Fällen, wortwörtlich. Ja.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich danke dir.
Oder danke, dass ich nochmal kommen darf.
Du darfst gerne wiederkommen. Wir gehen gleich nochmal runter in den Keller, da bin ich auch gespannt. Und wir halten euch auf dem Stand. Schaut gerne auf Social Media vorbei und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin.
Bis dann, vielen Dank. Eine Ciao. Schöne Weihnachtszeit.
Ja, danke. Ciao. Ebenso. So. Naja, da haben wir doch schon...